Ich wünsche allen einen guten Morgen und ich möchte uns einen Impuls geben in diesem Abendmahlsgottesdienst und habe dazu einen Text gewählt aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 8 bis 14 und die kann man auch hier mitlesen. Paulus schreibt der Gemeinde in Ephesus, auch ihr gehörtet einst zur Finsternis. Ja, ihr wart selbst Finsternis, aber jetzt seid ihr Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Aus dem Licht erwächst als Frucht jede Art von Güte, Rechtschaffenheit und Treue. Fragt immer, was dem Herrn gefällt. Beteiligt euch nicht an dem finsteren Treiben, das keine Frucht hervorbringt. Im Gegenteil, deckt es auf. Man muss sich schämen, auch nur zu nennen, was manche heimlich tun. Wenn es aber vom Licht, das ihr ausstrahlt, aufgedeckt wird, kommt es ans Licht. Und was ans Licht kommt, wird selbst Licht. Darum singen wir, wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod, und Christus, deine Sonne, geht für dich auf. Mein Thema heute Morgen, ja, wie können wir verändert werden, erneuert werden? Das ist ja für manchen ein Thema, gerade auch jetzt in diesen Sommerwochen, dass man sich danach sehnt, nach Veränderung, Luftveränderung, sagen wir gerne. Ich brauche mal Luftveränderung. Und dann reisen die einen entweder nach Norden, weil sie die kühle Nordluft mögen und die anderen reisen gehen Süden, weil sie die sonnige südliche Luft mögen und sie suchen Luftveränderung. Die Hoffnung ist da, dass ja Urlaubswochen uns verändern, uns erneuern. Das muss nun jeder selber entscheiden, wie er aus seinen Urlaubswochen gekommen ist oder kommen wird. Was Paulus hier sagt, geht tiefer. Es geht nicht nur darum, dass wir eine Luftveränderung haben. Es geht nicht nur darum, dass wir vielleicht äußerlich einen dunkleren Teint bekommen. Es geht um eine Umwandlung, dass wir als Ganze erneuert werden. Und darum braucht er dieses starke Bild, dass er sagt, Finsternis soll Licht werden. Und er sagt, ihr selbst, ihr Menschen in Ephesus, ihr Gemeindemenschen, ihr wart einmal Finsternis. Aber nun seid ihr Licht geworden. Die ganz große Frage eben ist, wie kann aus Finsternis Licht werden? Wie kann das werden? Was braucht es dazu? Und darauf gibt Paulus ja hier die Antwort. In manchen Bibeln mag das in einer Kurzfassung stehen, da steht einfach nur, ihr seid Licht im Herrn. Ich habe die Gute Nachricht Übersetzung gewählt, sie übersetzt, ihr seid Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das ist gemeint. Im Herrn zu sein heißt, mit dem Herrn verbunden zu sein. Und vielleicht noch etwas anders gesagt, vielleicht für die Jüngeren unter uns, griffiger zu sagen, ja, befreundet zu sein. Vielleicht hat man es auch gemerkt, in dem Lied, das wir gerade gesungen haben, war noch ein anderes Wort genommen, das sagt es aber auch ganz schön aus. Vermählt zu sein. Ich weiß nicht, ob wir das so mitbekommen haben. Da stand, dass wir uns mit Gott vermählen, mit Gott eben verbinden, mit Gott befreunden, mit Jesus befreunden. Da kommt die Veränderung her. Das ist das Erstaunliche, das ist die Botschaft der Bibel von Anfang bis zum Ende. Veränderung in unser Leben, Erneuerung in unserem Leben. In dem Sinne, dass wirklich aus unserem, das, was in uns finster ist, Licht wird, kommt nur, indem wir uns mit Jesus Christus verbinden. Im Psalm 51 heißt es schon, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Das muss Gott machen. Es kann kein Urlaubsziel, es kann keine Sonne, es kann keine Luft, es kann nur Gott selbst uns erneuern und uns verändern. Darum dieses Gebet, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Ich habe in den letzten Wochen im Urlaub ein Buch gelesen, das hat mir jemand geschenkt zu Beginn der Urlaubszeit und hat gesagt, lies mal, das ist in der englischsprachigen Welt ein Bestseller geworden. Das Buch ist geschrieben von einem Mann, William Paul Young. Der ist in Neuguinea groß geworden als Missionarssohn und hat dieses Buch geschrieben. Und das ist also keine leichte Lektüre, eigentlich keine Sommerlektüre. Es beginnt mit einem furchtbaren Verbrechen. Ein Vater verliert seine Tochter durch ein furchtbares Verbrechen. Und es kommt dann aber, und das ist der entscheidende Punkt eigentlich an dem Buch, zu einer Begegnung zwischen diesem Vater, Mackenzie heißt er, Mac genannt, zwischen Mac und Gott. Dem Gott, von dem er so enttäuscht ist. Und dem er eben diese Frage entgegenbringt auch. Wie kann die Finsternis in meinem Leben, die sich durch diesen furchtbaren Mord an meiner Tochter ausgebreitet hat, wie kann die wieder Licht werden? Und das ist natürlich, ich wusste so ein bisschen was von dem Buch schon und habe mir überlegt, wie wird das wohl geschildert worden sein in diesem Buch, diese Begegnung zwischen diesem Vater und Gott selbst. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es kommt zu dieser Begegnung. Und es ist eins der Gespräche, das Mackenzie, dieser Vater, mit Gott führt, mit Jesus führt, handelt um diese Frage, ja, warum konnte Jesus all diese erstaunlichen Dinge tun, die er getan hat? Diese Wunder, wie konnte er das tun? Und Jesus sagt, und ich glaube, das mag für manchen auch provokativ klingen. Jesus sagt, schau, diese Wunder habe nicht ich vollbracht. An mir, als Mensch gewordener Gott, wird sichtbar, was dem Menschen möglich ist, wenn Gott ganz und gar in ihm zum Zug kommt. Und das muss man mal auf sich wirken lassen. Ja? In Jesus wird sichtbar, was dem Menschen möglich ist, wenn er Gott ganz und gar in seinem Leben zum Zug kommen lässt. Dann verändert sich der Mensch. Ja, dann lebt der Mensch aus der Kraft, aus der Fülle Gottes und kann letztlich Jesus nachfolgen, Jesus nacheifern. Ich habe dann mal in der Bibel geblättert, Johannesevangelium, da leuchten immer wieder solche Sätze auf, die Jesus gesagt hat, Johannes 5, 19 etwa. Da sagt Jesus, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, er kann nur tun, was er den Vater tun sieht, was der Vater tut, genau das tut auch der Sohn. Da wird deutlich, diese Verbundenheit zwischen Sohn und Vater, die befähigt Jesus, all das zu tun, was er getan hat. Paulus fährt dann fort und er nennt drei Beispiele dafür. Wodurch wird eigentlich das Leben eines Christen geprägt? Und er zählt auf, er sagt, Güte, Rechtschaffenheit und Treue. Man mag in seiner Bibel zu Hause vielleicht auch statt Rechtschaffenheit Gerechtigkeit und statt Treue die Wahrheit finden. Aber das ist es, was das Christenleben, das ist es, was es ausmachen soll. Das ist das Licht sozusagen, was leuchten soll. Gütig sein, rechtschaffen sein, gerecht sein, wahrhaftig sein, treu sein. Aus dem Licht, sagt Paulus, erwächst als Frucht jede Art von Güte, Rechtschaffenheit und Treue. Das ist ja auch so ein Bild in der Bibel, das nochmal ganz gut deutlich macht, dieses neue Leben, das kommt nicht durch eigene Kraft und Anstrengung. Das ist wie die Frucht am Baum. Vielleicht sind wir in den Sommermonaten an fruchtbaren Bäumen, an fruchtbaren Sträuchern vorbeigekommen, haben vielleicht selber diese Früchte pflücken können und genießen können. Es ist deutlich, so eine Frucht kann der Strauch nicht selber hervorbringen. Es braucht die Verbundenheit mit dem Mutterboden und dann erwachsen diese Früchte. Und nun kann man sagen, das ist ja wunderbar. Also wenn ich mit Jesus verbunden bin, dann erwächst quasi wie die Früchte an den Bäumen sozusagen der neue Mensch in mir. Ich werde ein gütiger Mensch, ich werde ein gerechter, ein wahrhaftiger Mensch, ich werde ein treuer Mensch. Das erwächst dann. Das hat mich so erinnert, das klingt so fast wie, ich muss nur auf dem Liegestuhl liegen und mich bescheinen lassen von der Sonne und dann werde ich gebräunt und so ähnlich muss das wohl auch dann sein im Christenleben. Aber, Obwohl Paulus auf der einen Seite sagt, ja, das wächst wie Frucht in unserem Leben, das könnt ihr nicht selber machen, fährt er aber im nächsten Vers fort und sagt, fragt immer, was dem Herrn gefällt, beteiligt euch nicht an dem finsteren Treiben, das keine Frucht hervorbringt. Das hält Paulus zusammen. Auf der einen Seite sagt er, ja, da ist was dran, an diesem Liegestuhl liegen und Gott wirken lassen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch so etwas, ich sag mal, das ist so ein Stück weit wie der Kraftraum. Da gilt es auch etwas zu tun. Fragt immer, was dem Herrn gefällt. Beteiligt euch nicht an dem finsteren Treiben, das keine Frucht hervorbringt. Das, glaube ich, ist so das Schwierige im Christenleben, diese beiden Verse so zusammenzuhalten. Auf der einen Seite zu wissen, Jesus wird Veränderung in mir bewirken, so wie die Sonne mich äußerlich verändert, wenn ich mich ihr aussetze. Und auf der anderen Seite bin ich aufgefordert, vom gleichen Paulus, vom gleichen Brief, einen Vers weiter, immer wieder neu zu fragen, was gefällt Jesus, was würde Jesus tun? Manche, ich habe es heute Morgen schon bei einem gesehen, tragen diese Bändchen, und das finde ich schön, dass sie immer noch gibt, diese Bändchen ums Handgelenk, auf denen die vier Buchstaben stehen, WWJD. Was würde Jesus tun? Also im Englischen, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? So zu fragen, ist eine gute Sache. Das fing mal an bei Jugendlichen in den USA, angeregt durch ihren Jugendpastor. Aber ich glaube, auch die Älteren können davon profitieren, wenn man so durchs Leben geht. Immer wieder neu zu fragen, was würde Jesus tun? In dieser oder jener Situation, in meiner Situation, in deiner Situation, was würde Jesus tun? In diesem Buch, das ich gelesen habe, von William Paul Young, Die Hütte heißt es auf Deutsch, da gibt es eine Szene, da steht dieser Mac, dieser Vater mit Jesus am See, und dann schlägt Jesus vor, so wie er das schon einmal getan hat, lass uns an die andere Seite des Ufers gehen. Und ich denke mal, man kann schon erahnen, so ein Stück weit, was da kommen könnte. Und Mac erahnt es dann eben auch nach kurzen Nachfragen. Jesus meint nicht, dass man am Ufer entlang auf die andere Seite geht, sondern den direkten Weg nimmt. Und das mag so sein, dass Jesus das von uns oft auch so erfordert oder dass es uns so vorkommt, als ob Jesus das von uns so erwartet, über den See zu gehen. Wirklich das, dieses Wagnis des Glaubens einzugehen. Und das Spannende ist, dass Mac fragt, okay, ich hab kapiert, du erwartest wirklich von mir, dass ich mit dir zusammen übers Wasser gehe, um auf die andere Seite des Ufers zu kommen. Aber er fragt weiter, er sagt, wie soll das denn gehen? Wie muss ich denn das machen? Und das finde ich ganz spannend, das hat mich fasziniert. Also man muss sich das vorstellen, die standen auf dem Bootssteg, eben erhöht über dem Wasser. Und er sagte so, wie geht das denn jetzt? Muss ich mich so reingleiten lassen, so wie man sich vielleicht so in die Wanne reingleiten lässt? Oder kann ich da reinspringen? Und wenn ich da reinspringe, gehe ich dann erstmal unter? Und wie ist das so? Werden meine Schuhe und so nass? Und Jesus ist ganz nett und sagt ihm so, ja, also wird schon nass, ist ja immer noch Wasser oder so, aber das wird dich tragen. Und er springt dann hinein. Ins Wasser wird auch getragen und dreht sich dann um. Da steht auch schon Jesus neben ihm, aber er ist ein bisschen überrascht, als er Jesus sieht, der hat seine Schuhe in der Hand. Und dann guckt er so ein bisschen auf sich runter und sieht, hoppla, meine Schuhe und Strümpfe sind nass geworden. Und Jesus sagt so schön zu ihm, du, wenn ich das mache, ziehe ich vorher immer die Schuhe aus. Und ich habe so für mich gelernt an dieser Stelle, es ist gut und richtig zu fragen, was ich tun soll. Jesus zu fragen, was ist dran? Aber es ist auch eine ganz wichtige Frage hinten dran zu stellen, wie soll ich das denn tun? Ja? Also zu wissen, ich soll ein guter Vater sein. Das ist eine gute Frage. Was gehört dazu, ein guter Vater zu sein? Aber wie ich das dann umsetze, ist auch eine gute Frage. Was es heißt, ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau zu sein, ein guter Christ zu sein. Aber wie? Wie werde ich das dann? Wie mache ich das? Und ich glaube, da ist es ganz gut, wenn wir immer wieder uns zusammentun, in der Gemeinde, in Hauskreisen, miteinander diese Fragen bedenken. Nicht nur, was ich tun soll, sondern auch, wie ich es tun soll. tun soll, damit ich da nicht mit nassen Schuhen und Strümpfen dastehe. Dazu fordert Paulus auf, fragt immer, was dem Herrn gefällt und beteiligt euch nicht an dem finsteren Treiben. Und er fährt dann fort und sagt, man muss sich schämen, auch nur zu nennen, was manche heimlich tun. Wenn es aber vom Licht, das ihr ausstrahlt, aufgedeckt wird, kommt es ans Licht. Man muss sich schämen, auch nur zu nennen, was manche heimlich tun. Das Versteckspiel, das fing ja an schon auf den ersten Seiten der Bibel im Garten Eden mit Adam und Eva. Ein Versteckspiel mit Gott. Dieser Gott der Bibel, der weiß, dass wir Veränderung nötig haben. Dass aus Finsternis Licht werden muss. Und darum möchte er uns hineinführen in die Begegnung mit ihm. Dass wir uns mit ihm verbünden, vermählen. Und das darf geschehen, auch in dem Abendmahl, das wir miteinander feiern. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wenn wir als Gemeinde miteinander Abendmahl feiern, dass wir eben uns nicht länger verstecken müssen vor Gott. Es gibt so einen Psalm, Psalm 32, der redet davon. Da heißt es, Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht, sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden, wie in der schlimmsten Sommerdürre. Das mag die Situation sein, in der vielleicht auch der ein oder andere sich wiederfindet, Schuld verschweigen wollen, zu wollen. Und dann heißt es aber hier so schön im Psalm 32, Vers 5, darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlungen zu bekennen, was ich getan hatte, gestand ich dir, ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger und du hast mir alles vergeben. Abendmahl heißt, dass ich aus meinem Versteck herauskomme, dass ich das so sagen kann, auch vor Gott. Vater, ich habe gesündigt vor dir. Ich habe vor Menschen gesündigt, ich habe vor dir gesündigt. Das Abendmahl lädt uns ein, ehrlich zu werden, wahrhaftig zu werden, vor Gott und vor den Menschen, auch in der Gemeinde oder gerade in der Gemeinde. Es gibt noch so eine Szene in dem Buch, mit der möchte ich schließen, diese Hütte, in der dieser Vater Mac Gott begegnet, ist umgeben von einem Garten. Und er sieht diesen Garten. Und auf der einen Seite bewundert er diesen Garten, weil da eine ganze Fülle an wunderschönen Pflanzen wächst, an Blumen wächst, eine wunderbare Pracht sich entfaltet in diesem Garten. Aber auf der anderen Seite sieht er auch, dass dieser Garten viel, viel Wildwuchs hat, manches eben ja schon verblüht ist, erneuert werden müsste. Und er sagt dann, als Gott ihn so fragt, ja, was hältst du von diesem Garten? Sagt er, ja, irgendwie ist das so ein chaotischer Garten. Und dann schmunzelt Gott und sagt, ja, du, das, weißt du, dieser Garten, das ist deine Seele, das bist du. Und Gott macht sich dann mit ihm an die Arbeit, diesen Garten zu hegen und zu pflegen. Das ist eine wunderbare Sache, weil eben durch all die Traurigkeit, durch all die Not gibt es eben vieles, was in diesem Garten brach liegt, verschlungen ist, verdeckt ist, von Dornen übersät ist, und da macht sich Gott heran. Das Abendmahl ist solch eine Einladung an uns, zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, ich brauche dich in dem Garten meiner Seele, dass dieser Garten wieder ganz neu aufblüht und dass auch an diesem Garten andere Menschen sich erfreuen und dann sehen können, ja, es duftet hier herrlich, es ist ein wunderbarer Garten, an dem Gottes Fürsorge, Gottes Gärtnerkunst sichtbar wird. So soll unser Leben, unsere Seele gestaltet sein. Und dazu lädt das Abendmahl ein, dass wir Gott gestalten lassen. Aber es erfordert, dass wir ehrlich werden vor uns, vor Gott, voreinander. Die Finsternis eine Absage erteilen und Gott einladen. Vielleicht ganz neu, vielleicht sogar das erste Mal einladen zu sagen, ich brauche dich, ich möchte erneuert werden, ich möchte von Grund auf erneuert werden. Ich kann es nicht, Selbst nach der Urlaubszeit ist es nicht geschehen. Ich erwarte es auch nicht, weder vom Norden noch vom Süden. Ich erwarte es allein von dir.